Schwarz hören. Frau Rath, als ich von Ihnen hörte, hieß es, Sie ist eine Knigge-Expertin. Ist das eine passende Bezeichnung?
Ich bin Trainerin für Business-Etikette und ich bin natürlich in diesem Sinn auch Experte, weil ich mich mit dem Thema viel befasse und dann natürlich viel weiß oder hoffe, viel zu wissen. Und insofern ist es ja zum Teil eine passende Beschreibung, aber nicht ausschließlich.
Zumindest ist es das ein Stück weit ja auch, was gar nicht Knigges Ding war. Also das war ja nicht vordergründig ein Benimmratgeber, so wie er heute gerne verkauft wird, sondern wenn ich dem glauben darf, was ich gelesen habe, eine Schrift über den Umgang mit Menschen.
Richtig, also Knigge hat 1788 war es ein Buch verfasst, das heißt über den Umgang mit Menschen. Und heutzutage ist dieses Buch fälschlicherweise so als die Benimmfibel missverstanden. Und es heißt dann immer, das steht im Knigge, so muss man sich benehmen und das hat schon Knigge gesagt. So war es aber gar nicht. Knigge hat damals nur ein Buch geschrieben, in dem er rüberbringen wollte, wie man am besten mit anderen Menschen umgeht, so dass die sich wohlfühlen, wie man wertschätzend und höflich und rücksichtsvoll mit anderen umgeht. Und wenn Sie in diesem Buch jetzt nach dem Ratgeber suchen, welches Rotweinglas Sie wohin stellen auf dem Tisch, das werden Sie da gar nicht finden, weil darum geht's nicht. Es geht wirklich um die soziale Interaktion.
Ja, interessant, dass sich das aber so festgesetzt hat, ne, über die Jahrhunderte. Ich meine, man muss ja sagen, er hat ja schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gelebt und genau genommen auch nur 44 Jahre, von 1752 bis 1796.
Richtig. Ja, also sein Buch wurde mehrfach wieder aufgelegt und damals gab es auch noch kein Copyright. Und so hat jeder Verlag da auch immer noch mal was verändert und dazu gedichtet und da wurden mehr Regeln aufgenommen, als er es im ursprünglichen Sinne mal getan hat.
Ah, ich verstehe. Und doch geht's ja bei Ihnen, wenn Sie sagen Business-Etikette, irgendwie auch um das, ja, wie gehe ich miteinander um? Und letztlich ist es ein Stück weit ja auch Benehmen, oder?
Ja, also ich versuche grundsätzlich bei Menschen das Bewusstsein zu etablieren, wertschätzend und rücksichtsvoll mit dem anderen umzugehen. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann macht man ganz vieles automatisch richtig. Da muss man gar nicht immer nachdenken, wie geht jetzt hier nochmal die Regel, was muss ich hier nochmal tun? Sondern wenn der Leitsatz ist, was kann ich tun, damit der andere sich jetzt in meiner Gegenwart wohlfühlt, dann macht man ganz viel automatisch richtig.
Das mache ich übrigens auch so auf der Kommunikationsebene. Also ich versuche Menschen überhaupt erstmal den Gedanken nahezubringen. Man glaubt gar nicht, wie wenige Menschen das wissen, dass ich auf den anderen Menschen zu, sozusagen, zu gehen habe. Am besten, wenn es denn gut klappen soll. Die meisten sagen, ich sag mal was und die anderen werden schon verstehen. Also jetzt auf der rein kommunikativen Ebene, ne? Also
genau.
Insofern ist das spannend. Wir sind da sozusagen auf demselben Feld tätig.
Richtig.
Letztlich.
Ja.
Sie sind ja auch Kommunikationswissenschaftlerin, das haben Sie studiert.
Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin, ja. Mich hat einfach schon immer interessiert, welche Wirkung es haben kann, wenn wir mit dem anderen kommunizieren.
Wirkung ist ein großes mhm. Stichwort. Die wenigsten Menschen denken überhaupt daran, dass sie eine Wirkung haben und dass diese Wirkung so wahnsinnig wichtig ist, eben im Umgang miteinander letztlich. Ja, es klingt so einfach und es ist aber aus meiner Erfahrung, ich trainiere seit 35 Jahren Menschen oder coache sie auch, wie oft da Aha-Momente sind, wo ich mich frage, warum ist denn das so? Ist das Ihre Erfahrung auch? Sie sind ja auch Coach.
Ja, da sind schon viele Aha-Momente und auch als ich mich selber mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich viele Dinge verstanden, die wir vorher automatisch vielleicht machen, aber wo wir gar nicht hinterfragen, warum wir das eigentlich machen. Und wenn man einmal verstanden hat, wie man auch die Wirkung beeinflussen kann, dann kann man das natürlich auch sich zunutze machen, in bester Absicht und im Positiven. Also ich spreche jetzt da nicht von manipulieren, sondern einfach, wenn man sich darüber bewusst ist, wie man vielleicht unterschiedliche Eindrücke durch unterschiedliche Kleidung oder durch unterschiedliche Körpersprache vermitteln kann und welche Gedankenprozesse auch beim anderen im Gehirn ablaufen, dann hilft einem dieses Wissen, den eigenen Auftritt zu gestalten.
Also das ist immer wieder, ich höre es auch aus Ihren Worten raus, immer wieder der Blick auf den anderen.
Richtig.
Wie gehe ich mit dem anderen um? Und richtig. Wir sind Individuen, das heißt, wir sind Einzelwesen, jeder Mensch ist anders.
Ja.
Und darin liegt ja auch letztlich, wenn wir davon schon sprechen können, das Geheimnis des Umgangs miteinander, oder?
Total. Also es hilft immer, darüber nachzudenken, wie kommt das jetzt beim anderen an? Und da diese Achtsamkeit zu haben und diese Aufmerksamkeit, wie wirkt das, was ich jetzt hier tue, auf den anderen?
Ja, genau so. Sie schreiben auf Ihrer Website, dass Sie in Ihrem Tun auch internationale Erfahrungen haben. Ich habe da Stichworte wie Spanien und Südkorea gelesen. Das sind ja zwei sehr, sehr verschiedene Länder, was den Umgang der Menschen miteinander betrifft, was Mentalitäten in solchen Ländern betreffen, oder?
Total, ja. Also ich habe 4 Jahre in Südkorea gelebt, in Seoul, und die Kulturen sind unheimlich unterschiedlich. Mhm. Und das fängt an bei Kleinigkeiten. Wir in unserer westlichen Kultur, wir geben uns die Hand zur Begrüßung. Warum? Weil wir zeigen, ich komme ohne Waffen. Wir haben eher so einen kriegerischen Hintergrund gehabt und wir zeigen dem anderen, um Vertrauen zu bilden, hier meine rechte Hand ist frei, ich habe kein Schwert oder irgendwas da versteckt, die strecke ich dir aus und gebe sie dir, wir sind hier friedlich unterwegs.
Daher kommt das.
Daher kommt das, ja. In Asien ist vielmehr der Hierarchiegedanke ausgeprägt und da machen sich die Leute etwas kleiner vor dem anderen und verbeugen sich, um ihre Wertschätzung und ihren Respekt auszudrücken. Das ist so ein grundlegender Unterschied, der in der Gesellschaft und in dem Verständnis des Zusammenlebens verwurzelt ist.
Was denken die Menschen in Südkorea, wenn ich ihnen die Hand gebe?
Meine Erfahrung ist, also ich muss jetzt ein bisschen einschränken, weil im Geschäftsfeld ist es natürlich jetzt auch in Südkorea üblicher geworden, aber meine Erfahrung ist, dass sie sich nicht so wohl damit fühlen und auch dieser feste Händedruck, wie wir ihn beigebracht kriegen, so gib mal ordentlich und kräftig die Hand, das ist denen eher unangenehm. Und wenn sie, also so ging es mir zumindest, ich möchte es nicht pauschalisieren, aber wenn sie jemand in Südkorea die Hand geben, dann kriegen sie eher so eine bisschen schlappe Hand.
Ja, was wir dann wieder gleich interpretieren und die Persönlichkeit also analysieren.
Richtig, ne? Genau, wir interpretieren da sofort Schwäche oder mangelndes Selbstbewusstsein rein. Und umgekehrt ist es aber, wenn wir so feste zudrücken, das ist dem Koreaner eben unangenehm.
Ich muss Ihnen sagen, spätestens seit Corona bin ich auch nicht mehr so dolle mit dem Händegeben.
Ja.
Aber genau genommen schon länger. Ich habe 25 Jahre lang hier in Berlin die internationale Grüne Woche moderiert. Immer 10 Tage und hunderte von Gesprächspartnern auf der Bühne, die ich moderiert habe. Und was ich da so für Hände zu fassen bekommen habe über die Jahrzehnte, da muss ich Ihnen sagen, habe ich auch mehr oder weniger jetzt oft hier solche Pulswärmer an, dass ich nicht immer diese Hände haben muss. Also ich finde das durchaus gar nicht so angenehm, auch hierzulande nicht mehr. Wie geht's Ihnen da?
Ja, ich finde, es ist einfach auch sehr selten geworden jetzt seit Corona.
Ist anders geworden, ne?
Ich merke diese Unsicherheit, wenn ich in einer Begrüßungssituation bin, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass man sich die Hand gibt, sondern der andere so ein bisschen zögerlich ist.
Ja.
Ist das jetzt noch angemessen?
Wobei manchmal, so meine Erfahrung, wird es auch interpretiert, dass man sich nicht dem anderen wirklich nähert. Also ich empfinde das auch manchmal, dass die anderen denken, ich will mich etwas abgrenzen. Das will ich gar nicht. Ich will das gar nicht. Aber das ist eben so eine Tradition bei uns hierzulande. So in Mitteleuropa gibt man sich eben die Hand und dann ist es so. In China zum Beispiel gibt man ja die Visitenkarte mit beiden Händen.
Richtig.
Ne?
Überhaupt, wenn man höflich etwas übergeben will, nicht nur die Visitenkarte, auch zum Beispiel die EC-Karte, wenn man was bezahlen möchte.
Immer mit beiden Händen?
Mit beiden Händen, genau. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Der Blickkontakt ist ein anderer. Wir in unserer westeuropäischen Kultur bekommen es antrainiert, dem anderen direkt in die Augen zu blicken, möglichst Blickkontakt zu halten. Das ist in Südkorea anders. Da wird es als unangenehm empfunden, wenn man den anderen so zu Tode starrt. Ja? wenn man so lange und offensiv den Blickkontakt hält. Ja.
Also dann lieber mal runter gucken,
ja,
zur
genau.
Seite und sowas.
Lieber mal runter und zur Seite, genau.
Naja, und wenn wir zu dem anderen Land kommen, Spanien, da geht's sozusagen viel direkter zu, oder?
Da geht's viel direkter zu. Das hat mich auch damals sehr überrascht, dass man zur Begrüßung wildfremden Leuten ein Küsschen gibt. Also, dass man sich umarmt
so rechts, links und, so?
Und rechts, links eben Küsschen
zweimal
verteilt.
Oder dreimal in Spanien?
Ich muss gerade mal überlegen.
Ich glaube, Italien dreimal, kann
ja,
das sein?
Ja, zweimal.
Und in Spanien
ja,
zweimal.
Ja. Da bin ich als Deutsche dann oft in so eine komische Situation geraten, weil ich spontan die Hand ausgestreckt habe und der andere spontan mich umarmen wollte. Das ist dann immer etwas schwierig. Ja.
Also das ist schon gut, wenn man in andere Länder reist, mit anderen Kulturen sich beschäftigt, sich auch mit sowas zu beschäftigen.
Ja.
Geben Sie sowas auch weiter oder was machen Sie in Ihren Coachings vorwiegend?
Also ich gebe sowas auch weiter, um auch Unterschiede zu vermitteln und um auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, warum wir eigentlich manche Dinge machen, warum wir uns eben die Hand geben, weil viele das gar nicht wissen. Und ansonsten trainiere ich in den Trainings und in den Seminaren die breite Palette. Also wir beschäftigen uns mit Auftritt und Wirkung, wir beschäftigen uns mit Dresscodes, sprechen dann darüber, was im Büro angemessen ist, wo auch die Leitplanken sind, ohne jemand einengen zu wollen. Und worüber sprechen wir noch? Wir sprechen über Kommunikation, wie begrüße ich jemand, wie stelle ich mich selber auch vor, wie verabschiede ich jemand? Und alles, was dazwischen liegt, im zwischenmenschlichen Umgang. Also natürlich geht es oft um das Berufsleben und Wie agiert man mit jemand, den man vielleicht auf dem Flur trifft? Wie hält man dem dann elegant die Tür auf? Ja, und. Smalltalk üben wir, weil Smalltalk, es wird immer so verlacht oder so
gering geschätzt in Deutschland.
So ja. Bei vielen stellen sich da die Nackenhaare auf, wenn sie sagen, oh, Smalltalk, das möchte ich überhaupt nicht. Aber Smalltalk ist ganz, ganz wichtig für die Zusammenarbeit. Wir brauchen das als Grundlage, um Vertrauen zu schaffen.
Ja.
Und um eine Sympathie, so eine Grundsympathie und Gemeinsamkeiten herzustellen. Wir können nicht in eine geschäftliche Unterhaltung starten und gleich mit der Tür ins Haus fallen. Das wird nicht gut funktionieren.
Ja, na, ich versuche meinen Trainees immer mitzugeben, dass man ja guckt, wie jemand tickt, auch ja. In solchen vermeintlich belanglosen Gesprächen, die ja gar nicht belanglos sein müssen. Also die muss ja nicht dieses typische, ach, schönes Wetter heute oder so. Es kann ja was sehr, sehr Spezielles sein oder was sehr auf das Individuum hingerichtetes sein, je nachdem, wie der andere eben tickt. Und das kriegt man eben dadurch auch raus. Und man gibt ja dem anderen auch die Chance, rauszukriegen, wie man selber tickt.
Ne? Ganz genau. Mhm. Das ist auch ein Check-in, wo man erstmal guckt, wie geht's dem anderen. Und dann ist die hohe Kunst, von diesen oberflächlichen Themen sich spiralartig den tieferen Themen zu nähern und dann auf eine wirklich tiefe Unterhaltung zu kommen.
Ja, nun kann ich mir vorstellen, Frau Rath, dass da doch eine Menge auch passiert ist, so in den letzten 20 Jahren, sagen wir mal. Ich empfinde eine extreme Diskrepanz zu ganz jungen Leuten inzwischen. Da gibt es dann andere in meinem Umfeld, die sagen, pass auf, dass du nicht alt wirkst. Der Umgang von jungen Menschen heutzutage, also ich sag mal nur Digger und Bro und dieses staccato-mäßige Ausstoßen von Sprache, das kommt mir schon alles sehr, sehr eigenartig vor. Wird es das später sein, wenn wir beide nicht mehr leben, dass man dann nur noch so spricht vielleicht? Was denken Sie?
So in die Glaskugel kann ich gar nicht gucken, wie man dann spricht. Aber eins ist klar, dass sich die Umgangsformen verändern, so wie sie sich jetzt stetig verändert haben, auch über die letzten Jahre. Und was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass, ich sage jetzt mal salopp, die Jugend von heute kein Benehmen mehr hat, das ist eine Ansicht, die hält sich schon über tausende von Jahren.
Ich will ganz kurz konkretisieren, ein anderes Benehmen hat, was älteren Menschen komisch aufstößt.
Genau,
ja?
Was älteren Menschen
komisch. Aber das gibt's immer, da haben Sie völlig recht.
Genau, ja. Und da hat sich einfach unheimlich viel verändert. Wenn ich zum Beispiel an die Dudes- und Siezkultur denke, wir haben früher eine viel förmlichere Ansprache gehabt, haben uns viel mehr gesiezt. Jetzt mittlerweile ist es viel üblicher, dass sie geduzt werden. Wenn sie in ein Sportartikelgeschäft reingehen, dann werden sie, oder mir geht's so, dann werde ich da ganz oft ohne Vorankündigung geduzt.
Wie ja. geht's denn damit? Das ist meine Frage.
Für mich ist es in Ordnung, weil ich weiß, das ist in bester Absicht. Das ist Authentizität des Sportgeschäfts. Die möchten Nähe vermitteln, die möchten eine gewisse Jugendlichkeit ausstrahlen. Das ist nicht, um mich zu beleidigen, sondern das ist, um mich so individuell wie möglich anzusprechen. Und das ist im Grunde auch wertschätzend gemeint. Auch wenn es natürlich in unserem tradierten Verständnis erstmal ungewohnt ist.
Absolut.
Aber, so, aber wenn man mal den Blick darauf hat, kann ich mich da ganz gut mit arrangieren. Ah,
ich muss sagen, da fehlt mir genau das, was wir am Anfang besprochen haben, nämlich die Wertschätzung des anderen mir gegenüber. Mhm. Denn wenn der ein bisschen drüber nachdenkt, hier in Berlin fällt Ihnen das auch in Restaurants und so auf, mhm. Sie werden meistens sofort geduzt, es sei denn, es ist ein feineres mhm. Restaurant. Und wenn mich so ein 18- bis 20-Jähriger, ich bin zweite Hälfte 60er, duzt, da fühle ich mich nicht angesprochen, da fühle ich mich eher brüskiert, weil der andere denkt gar nicht drüber nach, dass meine Kultur ja eine ganz andere ist. Jetzt kann ich so tun, als finde ich das ganz normal und ganz selten funktioniert's auch. Aber an sich fehlt mir da die Wertschätzung des anderen mir gegenüber.
Gebe ich Ihnen recht, das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Wäre es natürlich vom anderen, so wie Sie sagen, angebracht, mal zu überlegen, ist das jetzt in dieser Situation angemessen. Also wir sprechen ja bei Etikette auch nie von richtig oder falsch, sondern immer nur von angemessen und nicht angemessen. Und das hängt ganz unterschiedlich davon ab, wer ist mein Adressat, was ist der Anlass, was ist der Kontext, in dem wir uns befinden und was ist auch meine Rolle. Mhm. Und vor diesen vier Fragen muss man dann situationselastisch
ja, das ist ein schöner Begriff.
Reagieren. Und dabei passt eben das eine besser und mal das andere.
Absolut. Situationselastisch, das merke ich mir und werde das weiterhin verwenden. Ja, und aus meiner Sicht mangelt es insgesamt, soweit meine Erfahrung als Trainerin und Coach und eben viele Menschen interviewend in 45 Berufsjahren als Journalistin, da mangelt es den meisten aus meiner Sicht oder ganz, ganz, ganz vielen, dass die eben diese Denke gar nicht haben. Ich meine, dadurch haben wir viel Arbeit, ne? Also oder wir haben ordentlich Aufträge.
Ja. Und interessanterweise ist gerade das Thema Manieren und Etikette, dieses angeblich so verstaubte Thema, wieder unheimlich im Kommen.
Auch für junge Leute? Auch bei
gerade
jungen
für junge Leute.
Ah, ja.
Ganz viele Anfragen von Unternehmen, die für ihre Azubis, für ihre Berufseinsteiger ein Training.
Na gut, das sind dann aber die Chefs, die sagen, die jung müssen oder
das
sollten.
Stimmt. Ja. Ja, das stimmt.
Ja.
Ja. Wenn ich dann mit den jungen Leuten spreche, dann sind die aufgeschlossen. Also sie sind am Anfang so ein bisschen natürlich skeptisch, was kommt da jetzt, aber nicht ablehnen. Das habe ich noch nicht erlebt.
Ah, ja.
Aber am Ende des Trainings haben sie sich wirklich darauf eingelassen und es kommen ganz rege Diskussionen und auch Fragen zustande. Und dann merke ich, dass da sehr viel Unsicherheit ist und dass in so einer Gesellschaft, also wo ja alles geht, jeder kann sein, wie er will, jeder darf und muss ganz individuell sein, das ist schon fast eine Last. Und da hilft es, ein paar Grenzen oder einen Rahmen zu haben, wo man weiß, wenn ich mich darin bewege, dann ja, mache ich schon mal viel richtig.
Ah ja, also wir haben ganz viel übers Leben gesprochen, richtig gefachsimpelt. Das passiert selten bei Schwarzhören, weil ich oft Künstler habe oder Wissenschaftler, die auf ganz anderen Gebieten arbeiten. Mhm. Das fand ich jetzt sehr, sehr schön. Und jetzt, Frau Rath, geht's zu dem anderen großen Schwerpunkt. Sie wissen, das ist ein Gespräch über Leben und Tod. Sie sind welcher Jahrgang, wenn ich kurz fragen darf?
81.
Wie ist es für eine Mitte-40-Jährige, wenn Sie jemand auf dieses Thema anspricht? Sind Sie da eher erschrocken und sagen, oh, ist ja noch lange nicht so weit? Oder gibt es da schon Themen oder Überlegungen in Ihrem Kopf?
Ich sag mal so, das Thema rückt näher, weil jetzt mit zunehmendem Alter, in Anführungszeichen, und ich habe auch Kinder, mache ich mir natürlich Gedanken, was ist, wenn ich mal nicht mehr da bin? Oder was ist, wenn mir was passiert? Habe ich dann eigentlich ausreichend alles organisiert? Ich sage auch deswegen, es rückt näher, weil ich jetzt aus dem Bekanntenkreis von meinen Eltern sehe, dass da Leute anfangen zu versterben. Und das sind natürlich auch Leute, die ich gut kannte. Und auf einmal wird dieses Thema Sterben, was früher so weit weg war, präsent.
Und es könnte ja sogar sein, dass ich oder Sie, ich habe mich jetzt mal bewusst vorne genannt, weil ich ja locker ihre Mutter sein könnte. Also altersmäßig denkt man, ich versterbe eher, aber es könnte ja sein, dass ich morgen unter die Straßenbahn komme und sie leben 100 Jahre oder umgekehrt.
Mhm.
Kann ja ganz schnell gehen.
Mhm.
Unsere Gesellschaft beschäftigt sich aus meiner Sicht noch zu wenig mit dem Thema. Deswegen mache ich unter anderem diesen Podcast auch, um zu sagen, Mensch, denk doch mal drüber nach. Das hat was mit unserem Alltag zu tun.
Ja.
Für mich hat es was damit zu tun, dass ich sage, okay, jeden Tag zu 100% nutzen, um das alles machen zu können und zu schaffen, was ich noch machen will, bis der Tod kommt. Bei mir ist dann nämlich alles vorbei. Wie sehen Sie das? Kommt da irgendwas?
Also in meiner Vorstellung ehrlicherweise nicht.
Mhm.
Ich fand das als Kind immer ganz tröstlich, sich vorzustellen, man ist im Himmel, da sind dann alle anderen und man trifft die dann wieder und man kann so auf die Erde runtergucken. Ehrlicherweise, die Vorstellung halte ich jetzt nicht mehr für ganz realistisch.
Also auch bis dahin alles tun, was zu tun ist oder was man so tun möchte?
Ja, also auf jeden Fall sich zu überlegen, was man alles tun möchte und es auch jetzt zu tun und nicht aufzuschieben. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich arbeite jetzt ganz viel, um dann in der Rente alle Reisen und all dies zu machen. Aber das habe ich eben auch schon erlebt, dass das gar nicht funktioniert, weil die Leute gar nicht so alt geworden sind.
So ist das oder so kann das sein. Denken Sie auch drüber nach, wenn es denn mal so sein sollte, dass Sie nicht mehr das machen können, was Sie machen wollen, was Sie gerne machen, was Ihren Alltag bestimmt. Jetzt geht's mal ganz knallhart drauf zu, auf das Thema selbstbestimmtes Sterben. Also für mich ist das ein Thema. Ich möchte nicht, wie ich bei vielen Menschen, zum Beispiel meiner Elterngeneration sehe, die inzwischen hochaltrig mit Mitte 90 vor ein paar Jahren schon gestorben sind, dass da sozusagen alles hingenommen wird, was da noch kommt. Man liegt unter Umständen Jahre, manche Jahrzehnte im Bett und können gar nichts mehr machen. Ich bin ganz klar, auch das ist ein Thema in meinem Podcast, dass ich dann sage, ich lebe selbstbestimmt, weitestgehend. Und also werde ich auch selbstbestimmt sterben. Wie das klappt und ob das wirklich klappt, das schauen wir mal. Aber zumindest beschäftige ich mich mit dem Gedanken. Ist sowas Ihnen schon mal gekommen? Ich meine, die Kessler-Zwillinge haben gerade gemeinsam sozusagen, sind Sie diesen Schritt gegangen. Haben Sie das mitgekriegt?
Das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, die berühmten Entertainerinnen, die sind vor einiger Zeit gemeinsam in den Selbsttod gegangen.
Mhm.
Und das, muss ich sagen, finde ich gut für unsere Gesellschaft, weil man darüber dann auch nachdenkt.
Mhm.
Die haben gesagt, wir haben unser Leben gelebt, wir waren so intensiv und die haben es übrigens auch zusammen gemacht.
Interessant, ja.
Wäre das ein Gedanke, den ich Ihnen zumindest mitgeben kann?
Ich finde es grundsätzlich total wichtig, auch für die Angehörigen, sich ganz explizit Gedanken zu machen, was passieren soll, wenn man mal nicht mehr in der Lage ist, selbstbestimmt zu leben, im Sinne von Patientenverfügung und alle diese Dinge niederzuschreiben, einfach um seinen Angehörigen leichter zu machen, weil ich stelle mir diese Entscheidung unendlich schwer vor, die man dann als Angehöriger treffen muss. Und da wäre ich sehr froh, wenn die sterbende Person schon explizit gesagt hat, was sie möchte oder nicht. Und das Thema Selbsttod, da habe ich jetzt noch gar nicht so nachgedacht, aber ich sehe das immer öfter und ich respektiere diesen Gedanken. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, ich möchte nicht jahrelang über eine Sonde ernährt werden und irgendwo liegen und dass das dann in letzter Konsequenz heißt, dass man dann seinem Leben ein Ende bereitet. Das kann ich nachvollziehen.
Ja, das kann man ja heute schon ganz normal mit der Patientenverfügung machen. Sobald man nicht mehr künstlich ernährt wird, stirbt man irgendwann. Ja. Aber es gibt ja unter Umständen auch andere Wege, wo man sagt, okay, ich will das schneller und stringenter und konsequenter haben. Das ist eine Diskussion in unserer Gesellschaft seit längerer Zeit. Im Bundestag liegen ja mehrere Gesetzentwürfe auch dazu. Der Bundestag muss sich äußern, weil es nicht mehr zeitgemäß ist, das Gesetz, was existiert. Da gibt es also ganz klare Auflagen, dass das gemacht werden muss von einem Gericht. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Zuletzt noch gefragt, Frau Rath, was halten Sie denn von der Idee, die eigene Rede für die eigene Verabschiedung vorbereitet zu haben, vielleicht sogar aufgenommen zu haben, dass man die Stimme noch hört? Ich biete sowas an, dass ich sowas mit Leuten zusammen erarbeite. Ist ja nicht so leicht, eine Rede zu schreiben und die dann vielleicht auch noch gut klingend aufgenommen zu haben. Ich finde das gut. Ich habe das vor vielen Jahren mal selber erlebt. Seitdem weiß ich, ich will das auch. Können Sie sich sowas vorstellen?
Ich finde das eine ganz tolle Übung, um sich darüber im Klaren zu werden, was man tun möchte, solange man lebt. Die Idee finde ich gut. Diese Übung, sich mal zu überlegen, was soll denn eigentlich auf meiner Beerdigung über mich erzählt werden? Wer war ich denn? Was habe ich in meinem Leben gemacht? So, was soll meiner Nachwelt im Gedächtnis bleiben? Das finde ich eine sehr gute Übung, die jeder unbedingt mal machen sollte.
Machen Sie das jetzt auch ab jetzt?
Ich mache mir ehrlicherweise regelmäßig Gedanken, auch also immer mal so über Neujahr. Ich meine, das ist ja irgendwie so beliebt, dass man sich überlegt, was nehme ich mir denn jetzt vor? Aber dass ich mir überlege, ja, was möchte ich in meinem Leben erreicht haben? Was soll von mir bleiben?
Und was soll bleiben?
Ich möchte meine Kinder zu zwei guten, liebenswürdigen, klugen, witzigen Menschen ausbilden. Das ist mein vorherrschendes Ziel.
Und was soll, sagen wir, in 100, 150 Jahren über Julia Rath gesagt werden?
Dann wäre natürlich toll, wenn über Julia Rath erzählt wird, dass sie ganz vielen jungen und auch älteren Menschen geholfen hat, an ihrem Benehmen zu arbeiten, die Welt insofern ein Stück weit besser gemacht hat, indem sie Umgangsformen etabliert hat. Wir brauchen Umgangsformen, weil die der Kitt unserer Gesellschaft sind.
Schwarz hören.